Ich habe die letzten zwei Predigten mir mal so nicht alles angehört, aber durchgehört. Und die Sonja Plapper hat ja über Jesus versorgt uns und Gott versorgt uns, Gott ist unser Vater gesprochen, hat es richtig gut gemacht. Also mit 25 Lenzen, das war richtig gut, dann war ihr Papa wohl auch dabei. Es war natürlich ein tolles, schönes Bild. Und die vorletzte Predigt, meine ich, war von Pastor Sebastian Jaroschik, Entschleunige dein Leben. Das ist auch wirklich sehr gut gewesen. Und das müssen wir alle immer wieder. Heute ist der Tag des Herrn, wir dürfen ruhen, brauchen nicht arbeiten und entschleunigen uns so. Und das ist das Schöne am Sonntag. So, und heute habe ich eine Predigt, die beinhaltet die zwei Punkte und noch viel mehr. Also, die habe ich nicht zum ersten Mal gepredigt, aber ich glaube, in der Predigt ist alles drin, was ihr zu einem Leben in dieser Welt braucht als gläubige Menschen. Also ich war selber wieder begeistert. Da ist wirklich alles drin. Wenn ihr das mitnimmt, braucht ihr keine weiteren Predigten mehr. Nein, natürlich nicht. Man muss ja immer wieder die Dinge auffrischen. Und ich möchte gerne mit euch, bevor ich den Text lese, meine Familie mal kurz anschauen. Das Bild ist allerdings schon bestimmt 9 Jahre alt. Aber das sehen wir noch alle richtig gut aus, inklusive mir. Man wird ja älter, aber da habe ich die alle zusammen. Auch unsere Hunde waren zusammen. Links unten ist die 20. Die ist schon gestorben. Das war die Hündin meiner ältesten Tochter links. Und die Muffin war unser Hund. Den habe ich 10 Jahre gehabt. Und die war eins von den 5 Welpen. Und die haben wir bekommen und wir haben sie immer Mission Muffin genannt, weil durch den Hund bin ich spazieren gegangen, habe Leute getroffen, die auch einen Hund haben, konnten sie ihn einladen. Wir haben so auf gleicher Wellenlänge getickt und die sind zur Gemeinde gekommen. 2 Leute sind auch geblieben. Ist auch schön. Also eine schöne Möglichkeit, ins Gespräch zu kommen. Dann der zweite von links bin ich natürlich, mein Sohn Manuel. Dann die Jacqueline, die Jüngste. Und dann die zweite ist die Elian neben meiner Frau Rosi rechts. Rosi kommt aus Kanada. Und wir sind jetzt, glaube ich, 38 Jahre verheiratet. Schöne Familie, gute Beziehungen. Nicht immer ganz einfach alles bei den Teenagerjahren. Das wisst ihr, ihr wart selber mal Teenager. Und das ist manchmal richtig spannend gewesen. Aber jetzt ist fast alles wieder gut. So, ich möchte gerne mit euch einen Text lesen. Johannes Kapitel 6, die Verse 1 bis 11 nach der neuen Genfer Übersetzung. Und dann über 6 kleine Schritte zu einem großen Wunder sprechen. 6 kleine Schritte zu einem großen Wunder. Und wenn ihr euch die merkt, das wäre einfach fantastisch. Vielleicht schreibt ihr mit, vielleicht holt ihr euch die Predigt oder ihr könnt auch mein Manuskript haben, sogar ausführlich, schickt es euch gern zu, wie ihr wollt. Es wäre immer so schade, denke ich, wenn wir stundenlang uns vorbereiten zum Predigen, dann hören die Leute und dann fragst du, was war da denn gepredigt? Weiß ich nicht, war schön, aber ich weiß nicht mehr, was das war. Kein Tadel, aber so geht es ja oft. Also, wir lesen ab Vers 1 Johannes 6. Einige Zeit später fuhr Jesus mit dem Boot auf die Ostseite des Sees von Galiläa, auch See von Tiberias genannt. Große Menschenmengen folgten ihm dorthin, weil sie die Wunder sahen, die er an den Kranken tat. Und er stieg auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war kurz vor den Tagen, in denen die Juden ihr Passa feierten. Als Jesus die Menschenmenge sah, die zu ihm kam, fragte er Philippus: Wo können wir so viel Brot kaufen, dass all diese Leute zu essen bekommen? Jesus wollte ihn mit dieser Frage auf die Probe stellen. Er selbst wusste genau, was er tun wollte. Philippus entgegnete: Selbst für 200 Denare würde man nicht genug Brot bekommen, um auch jedem nur ein kleines Stück zu geben. Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagte zu Jesus: Hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische, aber was ist das schon für so viele Menschen? Sorgt dafür, dass die Leute sich setzen, befahl Jesus. Der Ort, an dem sie sich befanden, war dicht mit Gras bewachsen. Als alle sich gesetzt hatten, die Zahl der Männer belief sich auf etwa 5000, da waren auch noch Frauen und Kinder dabei, nahm Jesus die Brote, dankte Gott dafür und ließ sie unter die Menge austeilen. Mit den Fischen machte er es ganz genauso. Und jeder aß so viel er wollte. Eine wunderschöne Geschichte. Manche von euch haben die schon sicherlich mal gelesen oder gehört. Lass mich einige Vorbemerkungen zum Thema Wunder machen. Wunder sind Zeichen des kommenden Gottesreiches. Sie machen darauf aufmerksam, sind natürlich übernatürlich. Sie sagen uns, dass Gott der Herr über die Naturgesetze ist, die er außer Kraft setzen kann, wann er will. Aber er tut es ja nicht ständig, sonst wäre die Welt schon auf den Kopf gestellt. Das sind eher die Ausnahmen. Wunder sind auch eine natürliche Folge eines Lebens mit Gott. Wer intensiv mit Gott lebt, erlebt immer wieder mal ein Wunder. Stimmt das? Meine Frau erlebt die fast täglich. Bei mir sind es weniger. Ich bin ja auch Pastor. Ich weiß auch nicht, warum. Sie erlebt vielleicht mehr kleine Wunder und ich schaue dann auf die mittleren und großen Wunder. Deswegen habe ich wahrscheinlich auch weniger. Und es gibt auch kleine und große Wunder, das wisst ihr. Und im Grunde ist die ganze Welt voller Wunder. Ja? Ganze Welt ist voller Wunder. Das Universum ist ein Wunder. Mein und dein Körper ist ein Wunder. Ist nicht selbstverständlich, was da alles vor sich geht, unbewusst. Die Atmung, der Herzschlag, die Hormone, die Verdauung, alles Mögliche. Ein kleiner Schmetterling, ein Sonnenaufgang. Die Tausende von Pflanzen und Tiere sind alles Wunder. Ein Kind, wenn es im Mutterleib entsteht, du und ich, wir haben so klein angefangen wie ein Punkt am Ende des Satzes hier in meinem Manuskript oder in der Bibel. So klein hast du angefangen. Was hat sich für ein Wunder daraus entwickelt? Ja? Große Wunder, ganz klein angefangen und jetzt sitzt ein großes Wunder vor mir. Oder viele große Wunder, die wir schon als selbstverständlich nehmen. Und das größte Wunder ist in unserem Glaubensleben, dass unsere Sünden vergeben sind. Dass Gott uns liebt, dass uns alles vergibt, wenn wir von Herzen bereuen. Es gibt ein altes Lied, das heißt, das größte Wunder ist, dass der Heiland aus Gnaden mich liebt. Kennt es noch jemand? Schon uralt. Ist älter als ich, hat schon Moos angesetzt. Und wir können sagen als Christen, wir sind nicht wundersüchtig, aber wir sind wundergläubig. Stimmt das? Kann da jemand Amen sagen? Wir sind nicht wundersüchtig, das ist ein großer Unterschied, aber wundergläubig. Und Wunder geschehen oft, wenn wir sie nicht erwarten und wenn wir in notvollen, schwierigen Situationen sind. Der erste kleine Schritt zum großen Wunder an dieser Situation, in der Jesus und die Jünger waren, war, es gab ein großes Problem und ein großer Mangel war vorhanden. Das könnt ihr auch lesen. Und das Schöne ist, Jesus nimmt diesen Mangel und dieses Problem wahr im Leben der Menschen damals, bis auf heute auch. Er nimmt wahr, dass die Leute was zu essen brauchen, das haben die Jünger auch gemerkt. 5000 und mehr Menschen sollten satt werden und was gab es nicht genug? Helft mir mal, gab nicht genug Brot, nicht genug Fisch, was noch? Knete, nicht genug Geld, schon mal drei Sachen. Was hat noch gefehlt? Ja, Wein, ja, oder vielleicht auch, ja. Der Laden zum Einkaufen, welcher Bäcker hat zwar abends noch 5000 Brötchen übrig? Ich habe mal heute Morgen bei uns im Bäcker, habe ich mal 5 Brötchen, war Sonderangebot, 1,50 hat gerade gepasst, 5 Brötchen und 2 Fische, seht ihr ja hier, die verteile ich nachher. Und Welcher Bäcker hat schon so viel abends? Aber da war auch kein Glaube da, der Jünger. Die hatten keine Problemlösung, kein Glaube, dass jetzt echt was passieren könnte. Und das, sagt Jesus, Vers 6, war eine Prüfung ihres Glaubens. Kommt euch das bekannt vor? Es gibt Situationen, da fehlt alles, ja? Und in Gemeinden fehlt auch manchmal, da sagen sie, oh, uns fehlt die Liebe, uns fehlen die Geistesgaben, uns fehlt das Geld und was weiß ich, was uns alles manchmal fehlt. Wir gucken oft auf das, was uns fehlt und nicht auf das, was wir haben. Und wenn wir nur auf das schauen, was uns fehlt, werden wir bald nichts mehr haben, auf was wir schauen können. Kompliziert, gell? Also, und so beginnen sehr oft auch Wunder und Erweckung. Wenn Probleme da sind, verzweifeln wir manchmal, aber das sind die Ausgangssituationen für Wunder. Und deswegen beten wir ja oft, Herr, sende uns viele Schwierigkeiten, ja? Der Alfred Adler hat mal gesagt, das Schönste, was eine Fee, wir würden sagen, Gott, einem Kind in die Wiege legen kann, sind Schwierigkeiten. Und wenn du mal, wenn mein Enkelchen, das dritte Enkelchen, geboren wird, schreibe ich eine Karte an die Eltern, die Jacqueline und den Patrick, und sage, ich wünsche dem Kind ganz viele Schwierigkeiten. Die werden mich vielleicht nicht mehr so gern haben. Wir wünschen nur immer alles Gute, ja, alles Schöne. Aber Schwierigkeiten lassen uns reifen. Es gibt ein Sprichwort, das heißt, der Nordwind hat die Wikinger gemacht. Nicht das zarte, laue Lüftchen am Frühlingsmorgen. Und am Schluss dieser Predigt möchte ich euch das Wunder einer Brotvermehrung in Polen 1916 erzählen, das ein Mann selber erlebt hat. Oskar Jeske, der ein Buch über die Erweckung in Polen geschrieben hat, den habe ich persönlich in Kanada 1982 kennengelernt. Wenn er so lange bleibt, kriegt er die Geschichte noch mit. Also der zweite Schritt zum großen Wunder steht schon da. Also große Probleme, großer Mangel und jetzt bezieht Jesus seine Jünger mit ein. Er sagt nicht, also Philippus, mach mal Platz, Andreas, mach mal Platz, Paulus gab es noch nicht damals, gell? Also Petrus, habe ich schon, Johannes, mach mal Platz und wen haben wir noch, Bartholomäus, mach mal Platz, sondern er bezieht die Jünger mit ein, er stellt dem Philippus die Frage, Philippus, wo kaufen wir Brot? Wo kriegen wir Brot her für so viele? Der Philippus hat nur die Schultern gezuckt, der hatte keine Ahnung. Aber er sollte wenigstens mitdenken. Jesus serviert nicht einfach seinen Plan, sagt, ich mache das schon, ihr könnt euch einfach mal schon hinsetzen. Nein, er braucht seine Jünger. Und da fällt dem Andreas auch was ein, dem Bruder von Petrus, und sagt, ja, wir haben zwar nichts, aber wir haben ein bisschen was. Ein bisschen Geld haben wir schon und 200 Denare, aber das reicht nicht für 5.000. Und dann hat er gesagt, und da ist da noch ein kleiner Junge, der hat 5 Brote und 2 Fische, kommen wir nachher noch darauf. Jesus möchte, dass seine Leute bis ins 21. Jahrhundert, auch ihr in Bad Dürkheim, auch wir in Mannheim, dass wir mitdenken, dass wir mitplanen und dass wir mitarbeiten, damit Wunder geschehen können. Wenn ihr alle da sitzt, so schön brav wie heute Morgen und sagt, der Herr wird es schon machen oder wenn der es nicht macht, dann machen es die Pastoren, das Pastoren-Ehepaar und die paar wenigen Mitarbeiter, die ihr habt, die machen das schon. Pustekuchen, da wird nichts passieren. Oder wenig passieren, versteht ihr, was ich meine? Jesus fragt auch euch, was können wir machen? Wie geht's denn voran? Wie können Wunder geschehen? Wie können Menschen das Brot des Lebens finden? Sonst, die haben genug zu essen äußerlich. Aber wie können sie das Brot des Lebens finden? Und hör mal, Jesus Christus will dich und mich als Mitarbeiter gebrauchen. Das ist eine große Ehre. Ja? Und jeder von uns hat Gaben, die er einsetzen kann. Im Petrusbrief steht, ein jeder diene mit der Gabe, die er von Gott empfangen hat. Und jetzt, ehrlich gefragt, bist du schon ein Mitarbeiter? Vielleicht bist du schon, der Pastor weiß es noch nicht, oder die Leiter. Aber in einer Gemeinde, auch einer Kleingemeinde, braucht man immer Mitarbeiter. Immer.
Und es muss kein großer Dienst sein. Und wisst ihr, ich wünsche mir für Mannheim und jeder Gemeinde, wo ich war, eine Gemeinde, in der jedes Gemeindemitglied weiß, ich bin ein Mitarbeiter. Ob das jetzt offiziell ist, aber mein Dienst ist der und der. Gucke ich doch mal. Weißt du schon, was dein Dienst hier in der Gemeinde ist? Okay, dann wird es aber Zeit. Weißt du, was dein Dienst in der Gemeinde ist?
Ja, ich bin Gast.
Du bist Gast, das ist ein schön, ganz wichtiger Dienst. Weißt du in der Gemeinde, was für einen Dienst du hast? Auch Gast. Auch Gast, ja. Mit Gästen, da muss man vorsichtig sein. Ich könnte jetzt jeden fragen, weißt du deinen Dienst hier in der Gemeinde?
Ja.
Und der wäre?
Fürbitte.
Fürbitte, sehr wichtig, ja. Das ist jetzt, da steht man wahrscheinlich nicht auf einer Liste, aber man tut es und man muss innerlich wissen, ich werde gebraucht, meine Gabe setze ich ein. Und dann melde ich mich, wenn ich denke, es muss auch gesehen und notiert werden. Ist wichtig. Versteht ihr mein Anliegen? Wunder geschehen nur, wenn wir unsere Gaben einsetzen. Das große Wunder, 6.000, 5.000 Leute, wäre nicht geschehen, wenn die Jünger so gesessen wären wie ihr. Und hätten sich nicht vom Fleck gerührt. Die haben sich natürlich bewegen müssen. Aber erstmal haben sie groß geguckt, was jetzt abgeht. So. Das Wort allein zu hören, befriedigt auf die Dauer nicht. Man muss was werden? Nicht nur Hörer, sondern Täter des Wortes. Ihr seid bibelkundig. Ja? Das ist gut. So muss es sein. So, jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Ich gehe recht zügig durch, dass wir zur Pointe, wie zu Wunder kommen, meine ich. Jetzt, als alles in Aufregung war, die Leute hungrig waren, die Jünger konfus, wir wissen nicht, was wir machen sollen, da hat Jesus eine gute Lösung. Das ist das Entschleunigen. Jesus lässt die Leute sich im Gras lagern. In Vers 10 steht das. Im Lukas-Evangelium steht, sie sollten sich zu 50er Gruppen lagern. Die Bibel ist auch so schön, praktisch und genau. Viel Gras, man konnte sich hinsetzen. War nicht nur spitze Steine da, wo man sich nicht setzen konnte, sondern Gras. Sie haben sich gesetzt und sollen sich in 50er Gruppen lagern. Da waren ungefähr, stellt euch vor, 100 Gruppen zu je 50, die saßen. Und Jesus stand etwas erhöht auf einem Hügel. Und da heißt es, und dass die alle so auf ihn geschaut haben. Stell dir vor, die haben jetzt Hunger, die saßen da alle und alle haben jetzt auf den Prediger geschaut, so wie auf mich schaut, und haben gedacht, was passiert jetzt? Ja, Jesus ließ die Leute sich lagern. Und es ist ein richtig schönes Bild, was uns Folgendes sagen möchte. In Problem- und Mangelsituationen, auch in Krankenzeiten, in Erschöpfungszeiten, sagt Jesus in Hebräer, sagt uns das Wort in Hebräer 12, lasst uns aufsehen auf Jesus, das meint in dem Zusammenhang das Wort aufsehen, wegsehen von allem anderen und aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Schon mal gehört? Kennst du den Vers? Ja, sehr schön. Und wir müssen uns immer wieder bewusst machen, dass Jesus der Herr ist und wirklich alles unter Kontrolle hat. Ist das gut? Weißt du das? Ein bisschen, ja, ein bisschen. Ich verstehe es nicht. Es macht nichts. Aber merk dir die Punkte. Schreib sie auf und übersetze sie dir. Das ist wichtig. Und dann geh heute Mittag nochmal durch und morgen und sag, Herr, er möchte auch deine Wunder erleben. So, von Jesus heißt, er wusste wohl, was er tun wollte. Ist doch genial. Er weiß auch in deinem und meinem Leben, was er zu tun hat und was zu tun ist, auch wenn du es noch nicht weißt. Ja? Die Jünger hatten auch keine Ahnung. In solchen Situationen musst du erst mal dich lagern, mal ruhig werden, mal dich hinsetzen und sagen und proklamieren und die Bibel lesen und nicht nur das Wort lesen. Er ging hin und hängte sich auf. Das sollst du dann nicht lesen. Gibt es auch die Schriftstelle vom Judas. Hinsitzen und für dich proklamieren, der Herr hat alles unter Kontrolle. Er weiß es. Er weiß meinen Weg. Er kennt mich. Er liebt mich und so weiter. Dass man mal ruhig wird. Das Herz ist ja ein unruhig Ding. Du hast Susanne gelesen heute Morgen. Ganz schrecklich ist unser Herz manchmal. Ja, das war eine interessante Übersetzung. Es fällt kein Haar von unserem Kopf, ohne dass der Vater im Himmel es weiß. Vater unser, Sonja Plapper. Und die Bibel sagt auch, durch Hoffen und Stille sein würdet ihr stark werden. Wunder können in unserem Leben geschehen, wenn wir nicht wie aufgescheuchte Hühner, wenn es Probleme mit hin und her rennen, sondern innerlich zur Ruhe kommen und unsere Blicke auf den hocherhöhten Herrn richten, der Himmel und Erde geschaffen hat, dem alle Gewalt gegeben ist im Himmel und auf Erden. Habt ihr es verstanden, was ich meine? Ja? Ja? Und das müssen wir jetzt nur noch praktizieren. Und ja, und die großen Taten Gottes, was wir oft erleben, oder die kleinen Taten Gottes, ist es gut, wenn wir manchmal die uns aufschreiben, kleines Tagebuch führen, kleines ist gut, ja, Tagebuch führen, und weil man vergisst so viel. Echt, ich bin so vergesslich und ich vergesse so viel. So, wollt ihr dran denken, wenn es Schwierigkeiten gibt? Versprecht ihr mir das? Bisschen kräftiger, versprecht ihr mir das? Wollt ihr dran denken? Wirst du es übersetzen? Jesus lässt die Menge sich lagern. Ruhig werden. Verstehst du das? Still werden. Auf Jesus schauen. Super. Entschuldigung, wenn ich so direkt bin, aber dann hilft es manchmal. So, jetzt kommt der vierte kleine Schritt zum großen Wunder. Das finde ich, also von allen Punkten, jeden genial. Auch den finde ich, der obergeniale, kommt ganz am Schluss, aber das ist der drittgenialste, sage ich mal, der viertgenialste. Jesus nimmt das Geringe an. So, da entdeckte Andreas plötzlich, dass da hinten steht ein kleiner Junge, der war gerade vom Markt gekommen und seine Mama hat ihm gesagt, du gehst jetzt auf den Markt, wir sind eine große Familie und holst 5 Brote und 2 Fische, die brauchen wir, ess nichts davon und gib nichts ab unterwegs. Ja, wir brauchen das und beeil dich nach Hause zu kommen. Da kommt er an der Gruppe vorbei mit Jesus, guckt, was da 50, 100er Gruppen, guckt er, was da los ist. Und da sieht ihn der Andreas und sagt, guck mal, da ist einer, den schnappen wir uns. Den holen wir uns wenigstens etwas für uns, die haben vielleicht gedacht, nur die Jünger, dass wir das verputzen können. So, ja, das könnte ja auch sein, das menschliche Herz, Susanne, muss man noch mal lesen, ganz schreckliches Ding, ja? Ja, fürchterlich manchmal. So, und haben sie ihn gerufen, den kleinen Kerl, und haben gesagt, komm mal her, ey, du, das brauchen wir, gibst es her. Die Mama hat gesagt, ich krieg Ärger, wenn ich das abgebe. Und hat es vielleicht so dicht an sich rangezogen. Seid ihr bei mir? Ja, das ist gut. Okay, 5 Brote, 2 Fische. Ja. Lustig, das ist immer wieder schön. So, und wahrscheinlich hätte er es dem Andreas nicht gegeben. Aber als er in die wunderschönen Augen unseres Herrn Jesus geschaut hat, der ungefähr so Augen hatte wie du, glaube ich, ja, ein bisschen dunkler gewesen, dunkler Typ, als der in die Augen von dem Jesus geschaut hat, da ist er weich geworden. Ich sag, egal, komme ich um, so komme ich um. Egal, was passiert nachher, ich geb's ab. Bist du jetzt der Andreas? Nimm's mal. Muss nehmen. Ja, guck mal, es kommt, stell dich mal zu mir her, dann. Stell mal daher. So, okay, gut. Und das Schöne, und also als das Jesus dann nimmt, ja, jetzt, du bist der kleine Bursche da, und ja, du gibst es mir jetzt, ja. Und das Schöne ist, Jesus nimmt das Wenige an. 5 Brote auf 5000 Leute, können das ausrechnen, wie viel da jeder bekam. Das ist echt wenig. 1000 Leute, 1 Brötchen, da bleibt nicht viel übrig, ja. Und der Junge, du, der hat mir das gegeben. Aber gut, jetzt hat er es mal, darfst du wieder setzen, war erst mal jetzt, war er leer, hat er nichts gehabt. Deine Belohnung kommt noch, pass auf. So. Und das ist das Wunderschöne an der Geschichte, eines der wunderschönen Dinge. Jesus verachtet nicht das Wenige, was wir ihm bringen und auch was wir sind. Im 1. Korinther 1, 26 sagt Paulus, schaut euch selbst an, liebe Brüder und Schwestern, sind unter euch, die Gott berufen hat, wirklich viele, die man als gebildet oder einflussreich bezeichnen könnte oder die aus einer vornehmen Familie stammen? Nein, Gott hat sich die aus menschlicher Sicht Törichten ausgesucht, um so die Klugen zu beschämen. Gott nahm sich der Schwachheit dieser Welt an, um die Starken zu demütigen. Wow. Jesus nimmt das Geringe an und auch unser kleines Leben ist ihm nicht so gering. Unser kleiner Dienst der Fürbitte ist nicht klein, sage ich, aber wichtig, nimmt er an. Ja? Der Dienst im Kindergottesdienst, den jetzt niemand sieht, nimmt er an. Ja? Wenn du Kaffee machst, ist ein Dienst, ja? Den nimmt er an. Wenn du spülst, ist ein wichtiger Dienst. Sauber machen sind so wichtige Dienste und was sonst noch passiert. Ja? Und wisst ihr was? Der kleine Junge da, schon ein bisschen größer geworden, der hätte ein Riesenwunder verpasst, wenn er das nicht hergegeben hätte. Weil nachher, als sich das vermehrt hat, der hat so Augen bekommen, er ist so mitgegangen. Wunder, 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 Wunder. Hat er sein Leben lang nie mehr vergessen. Hätte er es behalten, ja, hätte er es mit nach Hause genommen, hätte er ganz viel verpasst. Aber es war sicher nicht so einfach, das herzugeben. Und manchmal behalten wir gern Dinge für uns und geben es nicht her und verpassen deswegen ganz viel. So, ich werde mich beeilen. Und jetzt kommt noch ein Knüller. Nächster Punkt. Ist doch echt der Hammer. Jesus dankt für das Wenige. Er hat die Augen geschlossen und sagt, Vater im Himmel, ich danke dir, dass der kleine Junge das abgegeben hat und dass du einen Plan hast mit dem Wenigen. Da war es noch nicht viel. Versteht ihr? Hätte meine Fantasie, sagt mir meine Frau, schimpft immer, dass ich manche Bibeltexte fantasievoll bearbeite. Meine Fantasie sagt mir, hätte Jesus es angeschaut und gesagt, Vater im Himmel, ich bin echt sauer. Also es ist echt das Letzte hier. Das ist doch zu wenig. Ja? Wo hast du mich da reingeschickt? Probleme, in Schwierigkeiten. Und jetzt das hier, zwar 5 Brote und 2 Fische. Das ist viel zu wenig. Also ich beende jetzt meine Mission und ich gehe wieder nach Nazareth und mache wieder Möbel oder Bauhäuser als Zimmermann. Ich glaube, das Wunder wäre nicht geschehen. Ja? Das wäre nicht geschehen, hätte Jesus gejammert, geklagt und gehadert mit seiner Situation. Und ich glaube auch, dass wir viele Wunder verpassen, wenn wir jammern und klagen. Und wenn wir nicht danken für das, was wir haben. Versteht ihr? Das Danken blickt schon weiter und sagt, Gott, du versorgst mich. Der Hudson Taylor, ist eine tolle Biografie von dem China-Inland-Missionar, der war mal mit seinen Brüdern im Innern von China unterwegs. Jetzt würde er es vielleicht nicht machen wegen dem Virus. Hallo, schön, dass du kommst. Herzlich willkommen.
Danke, danke.
Ja, du bist gern gesehen hier und ganz lieber Gast. Ja, toll. So, er war unterwegs mit seinen Brüdern und sie hatten Hunger und hatten nichts zu essen. Der Hudson Taylor, großer Missionar. Und die haben alle ein bisschen gebruddelt und warum sind wir jetzt hier und warum haben wir nichts zu essen mit und so, warum versorgt uns Gott nicht? Und plötzlich hat der Hudson Taylor angefangen zu singen, Gott, ich danke dir für diese Speise. Haben sie ihn aber angeguckt. So, Hudson, warum singst du, Gott, ich danke dir für diese Speise und wir haben nichts zu essen? Dann sagte er, ja, Brüder, ich bin sicher und überzeugt, dass uns Gott bald versorgen wird. Und dann müsst ihr, kann ich gleich essen und ihr müsst erst noch danken. Das ist Glaube. Ja? Und ich glaube, auch unsere Umwelt wird verändert, wenn wir danken. Wenn wir unseren Mitmenschen danken, wenn wir unserem Ehepartner danken, wenn wir unseren Kindern danken, wenn wir dem Chef danken mal für unsere Arbeit. Vielleicht gibt es dann auch eine Lohnerhöhung. Irgendwann. Sag, Chef, danke, dass du mir Arbeit gibst. Danke, dass du mir Urlaub bezahlst. Und danke, dass du meine Krankenversicherung, die Hälfte, wie viel bezahlst. Danke, dass du für mich in die Rentenversicherung einbezahlst. Chef, du bist einfach ein toller Kerl. Ja? Das könnte eine Lohnerhöhung bewirken, so insgeheim. Das soll man natürlich nicht so geplant machen, sondern ja. So, und jetzt kommt das Allerbeste. Das Allerbeste. Sie gehen und geben. So, wenn die Jünger jetzt im Kreis gesessen wären, hätten das schön verdrückt, wäre nichts passiert, ja? Aber sie mussten, so wie ihr nachher, aufstehen und losgehen. Wenn ihr immer hier sitzen würdet, die ganze Woche, wird nichts passieren, stimmt's? Also wenn ihr sagt, wir gehen heute nicht heim, wir sitzen hier und beten. Und morgen sitzen wir auch hier und beten, wir übernachten hier und beten. Ist super, wenn ihr das macht. Aber wenn ihr nicht losgeht, wird nie was passieren. Der Herr sagt, jetzt versorgt ihr doch die Leute. So. Also, sie mussten losgehen und die Sachen verteilen. Wären sie nicht gegangen, wäre nichts passiert. So, ich gebe das jetzt mal durch die Reihen. Fangen wir mal vorne an und dann gebt ihr es durch. Leider nur zwei Fische, die könnt ihr auch ein bisschen auseinanderrupfen. Weißt du nichts? Ja, darfst ein Brötchen nehmen, kannst schon einen Teil vom Brötchen nehmen. So, und dann gebt das durch. Ihr müsst nichts nehmen, ihr könnt was, vielleicht habt ihr Hunger, noch nicht gefrühstückt. Lasst durchgehen und gibst du es nachher auf die andere Seite rüber. So. Und nochmal, der Junge, der ist mitgegangen und immer mehr geworden. Und schlussendlich sind 5000 Männer und Frauen satt geworden und es blieb immer noch übrig. Gott hat die Fülle. Und ich sage nochmal, sie hätte auch nichts genutzt, wenn sie gesagt hätten, Herr, bitte lass ein Wunder geschehen. Lass was geschehen, dass die Menschen satt werden. Nein, sie mussten aufstehen, sie mussten losgehen und das bisschen, was sie hatten, verteilen. Ist doch so einfach, oder? Das musste gemacht werden. Und ich glaube, unsere Untätigkeit ist oft die Ursache, dass Wunder nicht geschehen. Ja? Und Gott will Wunder durch dich und mich wirken. Mit dem bisschen, was wir haben, austeilen, weitergehen, rausgehen, den Leuten sagen, Jesus hat das Brot des Lebens. So einfach, man muss nur mal den Mund aufmachen. Und es fällt uns so schwer und denken, was kann ich schon sagen? Du kannst sagen, ich kenne Jesus, er lebt in meinem Herzen, hat mein Leben verändert. Was das bewirkt, weißt du nicht, ich kann nach 10 Jahren was bewirken. Aber wenn du den Mund nicht aufmachst, wird nichts passieren. Ich bin noch bis heute so dankbar, dass ein Schulkamerad im Gymnasium 12. Klasse oder 13. Klasse in einer Schulpause in 5 Minuten zu mir kam und zu meinem Freund und nur gefragt hat, und uns was haltet ihr von Jesus Christus? Ich wollte nichts davon wissen. Mein Freund war schon offener und hat uns in eine Teestube eingeladen. Christi Teestube, Ausläufer Jesus People Bewegung. Im letzten Jahrhundert war das, im letzten Jahrtausend war das noch. So, und da sind wir hin und haben uns glatt bekehrt. Das war, hätte der nicht den Mund aufgemacht und nur eine Frage gestellt. So einfach, aber wir schweigen so oft, ja. Und es ist so schade und deswegen geschehen oft auch gar keine Wunder. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens und wer gibt es ihnen? Gebt ihr ihnen zu essen? Er ist ja, hat seinen Job gemacht, ist beim Vater, jetzt sind wir sein Bodenpersonal. Schon gemerkt? Ja? Wir sind hier und müssen unseren Job machen mit seinem Vorbild. Ja? Und Menschen haben Hunger und Durst nach Leben. Das könnt ihr glauben. Und wenn wir nicht Wegweiser sind, ja, dann wird es nichts. So, ich komme zum Schluss. Ich habe gerade ein bisschen überzogen. Die Geschichte wollt ihr noch hören von der Brotvermehrung in Polen. Das ist gut. Also der Oskar Jeske, es gibt auch ein Buch darüber, hat in Polen, was 1914, 1916, eine Erweckung erlebt. Und er war vielleicht 8-jähriges Kind. Und seine Eltern waren gläubig und auch wohl Gemeindeleiter. Und da hat sich für Nachmittag ein 20-köpfiger Chor angemeldet, der zum Singen kam. Das war alles spontan früher, ohne große Planung. Und die hatten kaum was zu essen. Dann hat die Mutter vom Oskar gesagt, der Oskar wurde zu den Nachbarn geschickt, Brot zu besorgen. Und er kam zurück und es war Kriegszeit, Nachkriegszeit. Und hat kein Brot gehabt. Und er war richtig enttäuscht und die Mutter auch. Und die Mutter hat nur so ein kleines Stückchen Brot gehabt, glaube ich, 1/4 Pfund. Und der Oskar in seinem kindlichen Glauben hat gesagt, Mutter, schneid einfach und Jesus wird das Brot vermehren. Und die Mutter war in der Küche, hat geschnitten, er ging ins Wohnzimmer. Nach einiger Zeit kam er zurück und hat gesehen, dass der Teller voller Brot war und dass das Brotstück, das die Mutter hatte, abgeschnitten, noch nicht kleiner geworden war. Und hat er gerufen, Mutter, wo hast du denn das viele Brot her? Und die Mutter hat dann erst geguckt und ihr fiel vor Schreck das Messer aus der Hand. Und sie war ganz, ganz perplex, weil sie es gar nicht wahrgenommen hat. Dann kam der Chor, die haben das Brot hingestellt und hat noch irgendwas anderes. Und 20-köpfiger Chor hat gegessen, so viel sie konnten. Und es war noch übrig geblieben, blieb noch übrig. Und als dann natürlich die Mutter gesagt hat, dass das besonderes Brot war, von Jesus gesegnet und vermehrt, da waren die natürlich, das war eine Glaubenserfahrung erster Güte. Und da waren die natürlich voll des Geistes gegen die Versammlung, haben gesungen wie Weltmeister, gepredigt. Und es war wirklich viel los. Ich komme zum Anfang zurück. Es gab eine Mangelsituation. Und das Wunder wäre nicht geschehen, weder in Polen noch dort bei Jesus, wenn der Kühlschrank voll gewesen wäre. So, lasst uns gehen, mal kurz die Punkte nochmal durch. große Probleme, großer Mangel. Manchmal gibt es das in unserem Leben. Jesus bezieht uns mit ein. Er will, dass wir mitdenken, mitarbeiten. Wir müssen zur Ruhe kommen, uns lagern. Und es dann, wenn wir sagen, Herr, wir haben nichts, stimmt es ja gar nicht, sondern wir haben schon etwas. Wir haben ein bisschen was. Irgendwas haben wir immer. Und wenn es ein bisschen Geld ist, wenn es ein bisschen Begabung ist, wenn es ein bisschen Glaube ist, wenn wir das bringen, dann sagt Jesus, hey, das ist gut. Dass du mir das bisschen bringst, da kann ich was draus machen. Und dann dankt er für das Geringe und dann sagt er, und jetzt du, bleib nicht hocken in deinen Problemen und geh los und teile das bisschen, was du hast, mit anderen. Geteilte Freude ist doppelte Freude und geteiltes Leid ist halbes Leid, schwer zu übersetzen. Aber kommt noch. So, und ich möchte jetzt einfach euch damit ermutigt haben, in eurer Situation, und ich würde euch bitten, dass wir mal kurz aufstehen miteinander, wer kann, dass wir füreinander beten, wenn du kannst und möchtest, gib doch deinem Nachbar die Hand und bet für deinen Nachbarn, ich bete für uns alle. Herr, wir danken dir, dass wir Geliebte Gottes sind, dass du ein Auge auf uns hast, dass du uns versorgst, wie wir es im Vater unser bekennen. Herr, dass du uns liebst und gebrauchen möchtest mit dem Wenigen, was wir haben. Herr, vergib uns unsere Undankbarkeit und unseren Blick, der oft auf das Wenige und Nichts gerichtet ist. Und Herr, segne unseren Nachbarn zur Rechten und zur Linken, dass er glauben kann, dass wir alle, die wir hier zur Gemeinde gehören oder glauben, zur Gemeinde zu gehören, uns einsetzen und unsere Gaben wirken lassen. Amen. Amen. Setzt euch nochmal, alle, die zur Gemeinde regelmäßig kommen, bitte ich doch, nehmt eure Aufgabe als Mitarbeiter wahr und seid nicht nur Stuhlwärmer. Das ist zu wenig, ja. Und wenn ihr noch nicht wisst, was für eine Aufgabe und Begabung habt, dann betet drum. Und wenn ihr es immer noch nicht wisst, dann fragt doch mal irgendjemand, du, was für eine Begabung habe ich denn? Muss nicht der Pastor sein, es kann irgendjemand hier sein. Oder auch der sagt, Pastor, ich möchte was tun, aber ich weiß nicht was. Und das, was er dir gibt, das machst du dann fröhlich, egal was. Versprochen?